Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Und mit der Rückkehr eines Weltstars.
World's best restaurant 2010 is Noma.
2011, once again, Noma.
And the best restaurant in the world 2012, completing an incredible hat-trick, Noma.
Das Noma in Kopenhagen. Dreimal wurde es zum besten Restaurant der Welt gekürt. Zwei Jahre war es zu. Morgen öffnet es wieder. Und was da zu erwarten ist, darum geht's hier gleich. Dann schauen wir mit dem künstlerischen Leiter der Schaubühne, mit Thomas Ostermeier, auf die Zukunft der Berliner Kulturpolitik. Wir fragen, was es an Versöhnlichem gibt zwischen Ost- und Westdeutschen. Wir besuchen Romeo Castellucci's Premiere des Heiligen Franziskus von Assisi in Salzburg. Und wir stellen Ihnen einen neuen Kulturort vor in unserer Sommerreihe. Das alles in der kommenden Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Zu Ihrem Fazit, die Kultur vom Tage. Nachdem der Bund vor knapp zwei Jahren die Gelder für Kulturfonds gekürzt und für Produktionshäuser ganz gestrichen hat, zogen die Kommunen nach in Berlin, München oder Köln. Überall wurde und wird an der Kultur gekürzt, auch wenn einige der schlimmsten Einsparungsszenarien ausblieben. Schaut man sich die aktuellen kulturpolitischen Entwicklungen im Lande an, dann wirkt vieles so, als hätten die meisten der amtierenden Parteien und KulturpolitikerInnen zunehmend die Lust und das Interesse an der Kultur verloren. So mussten in Berlin in kurzer Zeit zwei Quereinsteiger-Kultursenatorinnen ihren Posten räumen, wegen der rechtswidrigen Vergabe mehrerer Millionen Euro aus dem Kulturetat an CDU-nahe Vereine. So wurde eine erfolgreiche Münchner Intendantin respektlos nicht verlängert, nicht zu reden von einem Kulturstaatsminister, der den Eindruck erweckt, als wäre Kultur ihm grundsätzlich suspekt. In einem Gastbeitrag des Berliner Tagesspiegels plädiert heute die einstige Staatsministerin für Kultur, Monika Grütters, für ein behutsames Sparen und Mut zu Investitionen. Wie Ihre Einlassung bei einem Mann der Praxis ankommt, das kann uns jetzt Thomas Ostermeier erklären. Er ist seit 1999 Regisseur und künstlerischer Leiter der Berliner Schaubühne. Schönen guten Abend, Herr Ostermeier.
Ja, hallo.
Ja, in Berlin hat der Wahlkampf gerade begonnen. In diesem Licht muss man den Beitrag von Monika Grütters vermutlich lesen. Das ist ja auch eine Reaktion auf einen anderen Gastbeitrag, nämlich von einem früheren Berliner Staatssekretär und einem einstigen Berliner Opernintendanten. Die haben vor kurzem gefordert, Berlin brauche ein Bekenntnis zur Kultur. Und dass Grütters ausgerechnet jetzt als CDU-Politikerin so einen Appell absetzt, während die Berliner CDU ja um Zustimmung der Wähler kämpft. Wie bewerten Sie das?
Ja, man hatte das Gefühl, dass es die einzig vernünftige Kulturpolitikerin mindestens in der CDU, vielleicht sogar die einzig vernünftige Politikerin in der CDU, Frau Grütters. So ist sie mir auch bekannt, dass sie kenntnisreich in der Vergangenheit über Kultur geredet hat und auch kenntnisreich der Kultur geholfen hat. Und jetzt wird einfach nur noch versucht, das wenige Porzellan, was noch nicht zerschlagen ist, zu retten. Und da wird eben die einzig authentische Figur, die in der CDU verblieben ist für Kulturpolitik, nämlich Frau Grütters, mit diesem Gastbeitrag vorausgeschickt. Und alles, was sie sagt, sind Forderungen, sind Maßnahmen, sind Standpunkte, die man natürlich voll unterstreichen kann. Aber man fragt sich, CDU war doch mit der SPD am Ruder. Warum haben sie es nicht einfach gemacht? Warum stellt eine Partei solche Forderungen, wo sie doch gerade eine Legislaturperiode hinter sich haben? Ja. Genau das hätten machen können, aber das Gegenteil gemacht haben.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass Grütters vorausgeschickt wurde von Ihrer Partei. Also Sie glauben, dass das schon ein taktisches Wahlkampfmanöver ist, ja, dieser Text?
Na sicherlich, weil die Glaubwürdigkeit liegt bei Frau Grütters, sie liegt nicht mehr bei der CDU.
Grütters gibt der künftigen Regierung drei Dinge mit auf den Weg. Mehr Respekt, mehr Empathie gegenüber den Kreativen und sie sollte diese neue Regierung die neue avantgardistische Kunst und die freie Szene nicht aus den Augen verlieren. Da stimmen Sie vermutlich zu.
Ja, sicherlich. Und ich habe ja gerade eben versucht zu erklären, wie stark wir in den letzten Jahren diesen Respekt vermisst haben und auch vermisst haben, dass unsere Expertise in vielen dieser Fragen gehört wird und uns auch eine Expertise zugestanden wird. Damit kann ich nur sagen, ja, Frau Grütters hat recht. Dieser Respekt, den habe ich vermisst in der letzten Legislaturperiode. Diese Achtung vor Menschen, die in dieser Stadt Kultur machen, habe ich vermisst. Ja,
Ja, inzwischen haben wir ja einen Interimskultursenator, Stefan Evers, der ja nicht nur Finanzsenator ist, sondern auch Bürgermeister und der, ja genau, der ist der, der Kultur die härtesten Kürzungen verpasst hat. Wie lesen Sie vor diesem Hintergrund den Grütters Text?
Der ist ja nicht nur Interimskulturminister, sondern er war ja eigentlich der Schattenkulturminister. Also es ist ja ein offenes Geheimnis, dass die Liste, die er gemacht hat, was alles gestrichen werden kann in der Kultur, unwidersprochen von Cialo weitergereicht wurde, dass das eigentlich das größte Versagen von George Cialo war, dass er sich nicht reingearbeitet hat in die Zahlen, dass er sich nicht reingearbeitet hat in das, was da an Verwehrungen auf die einzelnen Institutionen zukommt, sondern einfach gesagt hat, ich mache jetzt alles, was meine Parteioberen von mir verlangen und hoffe, über dieses Ticket dann den Kulturstaatsminister in der Bundesregierung bei Merz machen zu können. Das ist nicht aufgegangen, diese Spekulation. Aber ja, diese Person ist bekannt. Ich nehme aber nicht an, dass er in einer künftigen Regierung nochmal Verantwortung übernehmen will, in einer künftigen Stadtregierung, für all dem, was die Zahlen zu sagen. Und bei dem Zeugnis, was sich die CDU selber ausgestellt hat in den hinter uns liegenden Jahren, bis hin zu der Tennisspielaffäre von Wegner, die ja dann nochmal größere Ausmaße angenommen hat, hat die CDU, glaube ich, jegliche Glaubwürdigkeit in diesem Fach verspielt.
Es folgt dann weiterhin die Betonung der Bedeutung von Kultur als Tourismusmagnet, als Etatposten, nämlich als etwas, was letztlich Geld wieder in die Kassen spült. Also das wirtschaftliche Argument. Laut einer Studie werden ja pro investiertem Euro in die Kultur 3 Euro zurück in die Stadtkassen gespült. Peter Laudenbach, der Journalist, schrieb dazu neulich in der Süddeutschen Zeitung, dass ein Theater eben etwas anderes sei als ein Etatposten und auch das immer wieder vorgetragene Pochen auf die Bedeutung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, also Kultur als Beitrag zur Stärkung der Demokratie, das sei eine Über- bzw. Unterforderung der Institutionen, schreibt Peter Laudenbach. Da, was würden Sie sagen, fehlt der Kulturpolitik derzeit der Sinn dafür, Kunst als Kunst zu verteidigen?
Das kann sein. Das sind natürlich dann so Rückzugsgefechte, wenn die Kultur bedroht ist, zumindest wenn die subventionierte Kultur bedroht ist. Kann es natürlich passieren, dass man dann anfängt, sich darüber zu rechtfertigen, dass man eben für Demokratie etwas tut oder dass man etwas für die Ökonomie der Stadt tut, Kunst um der Kunst willen zu verteidigen oder unter dem Label, die Kunst ist frei und nicht ausbeutbar. Und das ist eben genau das Besondere, dass man sie in die Auswertungsmechanismen oder die Ausbeutungsmechanismen von Kapitalismus nicht vollumfänglich subsumieren kann. Das müsste eigentlich den besonderen Wert der Kultur ausmachen. In dem Moment, wo ich das sage, gerade ich auch ein bisschen ins Stottern, weil ich so denke, oh, das hört sich fast an wie aus der vergangenen Zeit, so ein Statement. Trotzdem bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass die Kunst um der Kunst willen einer Gesellschaft am Herzen liegen sollte und dass wir keine Schule sind, dass wir keine Universität sind, dass wir keine Kirche sind, dass wir insofern auch nicht dafür zuständig sind, die Leute zu erziehen oder zu bilden oder nachzubilden in Demokratiefähigkeit, sondern dass wir die Menschen mit der Widersprüchlichkeit und der Nichtverstehbarkeit von Welt und Dasein konfrontieren sollten, weil das bleibt am Ende immer als Rest beim menschlichen Dasein, dass man es nicht auserklären und auserzählen kann. Und eine Kulturpolitik oder Statement für Kultur, was sich auf Ökonomie und was sich auf Bildung beruft, tut so, als ob man alles auserzählen könnte und als ob man das Dasein in seiner Gänze begreifen könnte. Und ich glaube, wir leben gerade in Zeiten, die uns genau das andere lehren, dass wir an Grenzen von vielem geraten, was wir bisher als Sicherheiten und als Welterklärungsmodelle hatten.
Ja, man kriegt ja im Moment den Eindruck, außer vielleicht in Hamburg, dass die Parteien der Mitte irgendwie lustlos an die Kulturpolitik herangehen und dass es eigentlich gerade nur die AfD ist, die sich wirklich für Kultur zu interessieren scheint, um natürlich ganz eigene Vorstellungen von Gesellschaft durchzusetzen. Teilen Sie diesen Eindruck?
Ich vermute, wenn ich jetzt weit ausholen darf, dass der ein oder andere AfD-Kulturpolitiker dann Gramsci gelesen hat und dass sie um die Bedeutung von Kultur, Antonio Gramsci hat ja darüber geschrieben, als Linker, als Anarchist, um die Bedeutung von Kultur wissen und um die Bedeutung von Kämpfe um die Kultur wissen. Das weiß die AfD anscheinend besser als manch einer der Parteien der Mitte. Und ich würde mir das in der Tat wünschen, dass das rhetorische Rüstzeug da etwas besser ausgebildet ist und dass man begreift, dass auch Kämpfe um die Selbstverständlichkeit einer Gesellschaftsform auch und vor allen Dingen in den Kultur- oder kulturellen Auseinandersetzungen ausgefochten und gewonnen werden. Das heißt nicht mit der einzelnen Theateraufführung, sondern das heißt in der Auseinandersetzung, in der Öffentlichkeit, in der publizistischen Öffentlichkeit. Da werden die Kämpfe gekämpft. Und da, finde ich, könnten wir ein bisschen mehr Menschen gebrauchen, die das rhetorische und intellektuelle Rüstzeug haben.
Das sagt Thomas Ostermeier, künstlerischer Leiter der Schaubühne Berlin und Regisseur. Und wir sprachen über die Zukunft der Berliner Kulturpolitik. Danke für Ihre Zeit.
Ja, danke Ihnen fürs Zuhören.
Ja, wir haben Thomas Ostermeier kurz vor der Sendung unterwegs erreicht, daher die schlechte Handyverbindung. Ich bitte diese zu entschuldigen. Und jetzt kommen wir zu einem Star unter den Luxusrestaurants, das Noma in Kopenhagen. Seit 2003 ist das ein Ort, an dem, so hieß es immer, die neue nordische Küche erfunden wurde. Das heißt, ausschließlich Zutaten aus der Region zu verwenden und Verzicht auf klassische Luxusprodukte wie Foie Gras oder Trüffel. Dreimal wurde es zum besten Restaurant der Welt gewählt. Dazu alle möglichen Auszeichnungen natürlich und Sterne. Dann vor 2 Jahren das Ende des Restaurantbetriebs, begleitet auch später von Machtmissbrauchsskandal um den langjährigen Küchenchef und Mitbegründer René Redzepi. Morgen wird das Noma wieder eröffnet. Mit welchem Team und mit welchem Konzept, das weiß mein Kollege Holger Hettinger. Holger, worauf wird es ankommen, damit diese Wiedereröffnung gelingt?
Das Wichtigste ist, dass sich dieses Restaurant komplett neu erfindet. Also dieses Restaurant war 2003, damals noch in so einem Kulturzentrum, Nordatlantensbrücke hieß das, in einem völlig assigen Viertel, war das einfach eine unfassbare Sensation, was die gemacht haben. Du hast es eben schon angedeutet, Produkte aus einer Region, wo man sich gefragt hat, wächst da überhaupt was? Kommt da überhaupt was her? Dann völlig verblüffende Formen der Zubereitung. Weg von diesem zelebrierenden Fine Dining hin zu einer sehr nahbaren Kultur. Da kommen die Mitarbeiter und knien sich dann an den Tisch und erläutern einem dann das, was man da gleich erleben wird. Also in jeder Hinsicht, kulinarisch, formal, stilistisch, vom Erlebnis her, das war alles sehr offen und auch so ein richtig lockerer, schöner, genießerorientierter Rahmen. Das war was Unfassbares. Mittlerweile, muss man ja einfach sagen, sind wir 23 Jahre weiter. Und es wird jetzt sehr darauf ankommen, dass das Noma das erreicht, was man so schön Alleinstellungsmerkmal nennt. Denn wie das halt so ist, wenn man Pionier ist, wie das so ist, wenn man Erfolg hat, man wird kopiert. Und es gibt im Prinzip auf dem Erdball ganz, ganz viele kleine Nomas, die sich dieses Konzept zu eigen gemacht haben und das mehr oder weniger in abgewandelter Form fahren. Da jetzt nochmal aufzuerstehen mit einem alten Konzept wird nicht gelingen. Deswegen das A und O wird sein, schaffen Sie es, sich neu zu erfinden.
Wie könnte das denn aussehen, sich neu zu erfinden? Was müssten die denn machen?
Naja, also sie haben sich ja immer wieder gewandelt. Wenn das Noma geschlossen war, weil sie umgezogen sind oder renoviert haben, dann hatten sie immer so kleine Ableger gegründet irgendwo. Das gab es mal in L.A., das gab es mal in Tulum, in Mexiko. Da haben sie sich sehr wohl an ihre neue Umgebung angepasst, aber auch neue Stile eingeführt. Also zum Beispiel diese Küchenpräsentation, die man heute oft hat. Also man wird da an einen Tisch geführt oder an einen Schrank und dann stehen dann so die Zutaten aufgebahrt, was man da so jetzt genießen darf in den kommenden Stunden. Irgendwelche Fische, oft sehr spektakulär präsentiert, sehr schön zum Anfassen. Man ist eingeladen, Nachfragen zu stellen. Also das ist zum Beispiel eine dieser Noma-Innovationen. Da kommt das her, aber auch hier. Das gibt's überall. Also da nochmal jetzt eine neue Erzählweise, aber auch einen neuen Küchenstil zu finden, darauf kommt's jetzt an. Ich glaube, die Zeichen sind gut. Pablo Soto wird der neue Executive Chef werden. Ein Noma-Urgestein, wenn man so will, aber ein Mexikaner, der ja so bei der ersten Adresse in Mexiko gelernt hat. Enrique Olvera, das ist der legendäre Chefkoch des Pujol, das ist so der Witzigmann von Mexiko. Da kommt er her. Deswegen, es ist so meine Hoffnung, dass jetzt diese wunderbaren, hochinteressanten, vitalen, pulsierenden südamerikanischen Akzente vielleicht Einzug halten im Noma in Kopenhagen.
Du hast den neuen Chefkoch jetzt erwähnt. Der alte Chefkoch René Redzepi, Der war im März Gegenstand eines handfesten Skandals. Die New York Times hat damals eine ausführliche Recherche veröffentlicht. Der Vorwurf an Recepi war übergriffiges Verhalten, Drohungen, Demütigungen gegen seine Mitarbeiter. Welche Rolle spielt er jetzt und hat man denn aus seinem Verhalten und aus diesen Veröffentlichungen auch die richtigen Konsequenzen gezogen?
Kann ich nur sehr zurückhaltend antworten, wird man sehen. Also Soto, der neue Chef, ist wie gesagt Urgestein des NOMA. Der hat dort sein Praktikum gemacht. Er ist angestellt gewesen seit 2017. In der New York Times ist es so dargestellt, dass diese schlimme Phase des NOMA von 2009 bis 2017 war. Also das passt ja dann gut. Dann ist der Soto raus. Der hat damit nichts zu tun. Es gibt auch keine Vorwürfe gegen ihn. Also die wurden an keiner Stelle laut. Also insofern ist es in der Tat eine gute Balance zwischen einerseits Neuanfang, aber man verlässt sich auf Kräfte, die den Laden kennen, die die Philosophie kennen. Recepi bleibt Eigentümer und ist natürlich nach wie vor Teil des Systems, NOMA, ganz klar. Ja. Die generelle Richtung finde ich aber ganz gut. Recepi ist raus, neuer Chef kommt. Das sind gute Voraussetzungen für Neuanfang und ein Neuanfang hat dieses Restaurant bitter nötig.
Du warst schon mehrfach im NOMA, Holger. Du hast es erlebt zu einer Zeit, als es noch keinen Stern hatte, als es wahrscheinlich noch nicht so gefunkelt hat im Gastro-Universum. Wie hast du diesen Weg, diese über 20 Jahre dieses Ortes erlebt?
Ich muss sagen, es hat mich umgehauen. Ich war 2007 zum ersten Mal dort, hatte eine private Verbindung zu Kopenhagen und war da öfter und fand das kulinarisch wirklich das Hinterletzte. Das war einfach so ein Touri-Städtchen. Da konnte man, wenn man Hunger hatte, an den Nyhorn gehen, an den neuen Hafen und in so einem Touri-Laden ein Heringsbuffet essen. Und ich saß dann da immer und dachte, boah, hättest du ja besser mal eine Dose aufgemacht. Also wirklich übelstes Zeug für touristische Bedürfnisse konfektioniert. Und da macht in einem nordischen Kulturzentrum ein junger Koch auf, von dem man noch nie was gehört hat. Und der nimmt irrsinnige Zutaten. Also da gab es dann so ein Gericht, Sellerie mit Granny Smith Apfel und Miso. Das schmeckte alles total, ja, so grün, vegetabil, pflanzlich. Da wurde ganz viel fermentiert. Das kannte ich so noch nicht. Das war komplett neu. Und es war auch erklärungsbedürftig. Und da waren also viele Leute, die dann an meinen Tisch kamen und das dann alles erklärt haben. Also dieses Storytelling, was heute so beliebt und berühmt ist. Das hat also seinen Anfang genommen, weil das musste man erklären. Also ich weiß noch, ich saß da und dann kam dann so der Gruß aus der Küche. Das war so ein Weinpokal, da waren Eiswürfel drin und auf diesen Eiswürfeln waren wie so kleine Garnelen oder so wie so kleine Insekten, die dann so rumkrabbelten. Ich sagte,
lebendige.
Ja, lebendige. Was mache ich damit? Ja, die essen sie. Ich dachte, okay, alles klar, dann esse ich sie jetzt. Und das ist schon so ein Ding. Ne? Also man hat da so was Lebendes, das sind dann so die Fühler nach oben und nach unten und dann steckt man das in den Mund. Das ist schon eine extreme Erfahrung, die man dort
nicht unbedingt
macht.
Ne? Machen muss vielleicht.
Kulinarisch war es toll. Aber es ist schon, wo ich dann auch dachte, Freunde, ihr haut mich hier gleich mit dem ersten Tellerchen in den Grenzbereich. Das kann ja heiter werden. Es wurde dann Moderator. Es war immer interessant. Es war immer frappierend, auch von der Anrichteweise, von der Zubereitungsweise. Also man macht richtig so eine kleine Reise. Fand ich großartig. Und wenn das noch so ein bisschen bewahrt wird im neuen NOMA, diese Sensation, ich würde mich freuen.
In welchem Umfeld wird das NOMA morgen wieder eröffnet? Weil die gehobene Gastro, das wissen wir, kämpft derzeit wirklich mit massiven Preissteigerungen. Wie muss man sich das jetzt vorstellen, diese Wiedereröffnung?
Das ist in der Tat eine große Frage. Diese Preissteigerung ist ein großes Thema. Personalmangel ist auch ein Thema. Das Signifikanteste für mich ist, dass sich Kopenhagen geändert hat. Also diese ganzen Heringsbuffetläden am Nyhorn, ich glaube, die gibt's noch. Aber drumherum hat sich eine hochvitale Gastronomieszene entwickelt mit sehr eigenständigen, bemerkenswerten und qualitativ auf höchstem Niveau agierenden Restaurants. Man muss sagen, Kopenhagen ist einfach eine wichtige Destination geworden für Gastrofans.
Das heißt, die Konkurrenz ist ja, stärker geworden.
Massiv, in Kopenhagen selber. Also da gibt's, ich könnte aus dem Stand 6, 7 Restaurants nennen, die wirklich in der Spitzenliga spielen und sich da abzusetzen, Profil zu gewinnen, Kunden zu gewinnen, aber auch dieses NOMA-Erbe mit dieser Neugierde nicht zu verlieren. Große Herausforderung. Ich bin gespannt.
Ja, bleiben wir gespannt. Das NOMA, das Luxusrestaurant, das wird morgen in Kopenhagen wieder eröffnet. Wir sprachen über die Geschichte des Hauses und das, was zu erwarten ist, mit meinem Kollegen Holger Hettinger. Holger, hast du schon Platz gebucht eigentlich?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ist mir zu teuer.
Was kostet so ein Menü jetzt?
Ich glaube, 650 Euro pro Menü ist man dabei. Ich warte da erstmal ab. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist eine Sache, die hatte ihren Ort, die hatte ihre Zeit. Jetzt wollen wir mal sehen. Und wenn sie es schaffen, neue Akzente zu setzen, bin ich der Erste, der sagt, ich muss da jetzt unbedingt hin. Aber zum jetzigen Zeitpunkt juckt es mich gar nicht so, muss ich sagen.
Okay, danke für das Gespräch.
Sehr gern.
Der Siegerentwurf steht nun fest.
Für Sie alle soll ein kühnes Gebäude entstehen.
Das ist jetzt eines der Avantgarde-Modelle.
Sehr schön architektonisch.
Es ist einer der schönsten öffentlichen Plätze und jeder kann dorthin gehen.
Neue Orte für Kultur. Ja, gestern haben wir hier in Fazit besprochen, was ein neuer Kulturbau so braucht. Heute stellen wir ein weiteres praktisches Beispiel vor und dafür blicken wir nach Monheim am Rhein. 45.000 Einwohner hat dieses beschauliche Städtchen im Kreis Mettmann nahe Düsseldorf. Ziemlich verblüffend also, dass hier im September ein riesiger neuer Kulturort eröffnet wird, die Kulturraffinerie K714. Stefan Keim über einen nicht ganz unumstrittenen, aber offenbar ziemlich eindrucksvollen neuen Kulturort.
Noch ist die Kulturraffinerie eine Baustelle. Überall wird gebohrt, geschleppt und gehämmert. Geschäftsführer und Intendant Martin Witkowski steht zwischen Drahtseilen. Später wird dort die Bühne sein.
Wir sind jetzt im großen Saal und wir können hier sehen, wie schon die ganzen Züge runtergefahren wurden. Die werden jetzt hier eingerichtet. Wir haben im Grunde eine Opern-Theater-Obermaschinerie, aber auch Untermaschinerie. Das macht den Saal auch so extrem wandelbar.
Nicht nur die Bühne erfüllt die neuesten technischen Standards. Die ganze Bestuhlung kann auf Knopfdruck rein- und rausgefahren werden. Nicht nur im großen Saal, auch in der kleineren Spielstätte nebenan. Die Kulturraffinerie soll vom Riesenspektakel bis zur intimen Lesung alle Formen von Veranstaltungen präsentieren. Immer in einem passenden Rahmen.
Wir sind wirklich jetzt auf der Zielgeraden. Wir haben aktuell über 200 Mitarbeitende hier auf der Baustelle. Das gibt mir auch die Zuversicht, dass wir wirklich jetzt so Anfang September dann fertig sind.
Zum Eröffnungskonzert kommt das Königliche Konzertgebouworchester aus Amsterdam. Dann wird sich zeigen, ob die Akustik bei Beethoven und Prokofjew funktioniert. Über 160 Millionen Euro wird der Bau der Kulturraffinerie gekostet haben. Ein Riesenprojekt für die Stadt Monheim am Rhein, die erst reich war und sich als Kulturstadt profilieren wollte. Nun hat sie die Wirtschaftskrise erwischt. Bei der letzten Kommunalwahl hat die Mehrheit gewechselt. Einige aufwendige Kunstprojekte im öffentlichen Raum sind gestrichen worden. Und der Bund der Steuerzahler übte heftige Kritik an der Kulturraffinerie, bezeichnete sie als Millionenloch. Intendant Martin Witkowski hat das natürlich genervt, zumal er keine Gelegenheit hatte, sich zu den Kritikpunkten zu äußern. Er hat durchaus Verständnis dafür, dass es von außen seltsam wirkt, dass eine Kleinstadt sich so eine gewaltige Kulturstätte leistet.
Wenn man dann aber einfach mal sich mit der Sache beschäftigt, dann ist es eigentlich ein Schachzug, dass wir unternehmerisch gesagt haben, wenn wir ein so großes Industriedenkmal schon haben, dann lass uns doch einen Spielplan überlegen, der in die Größen 250 Personen bis 5000 funktioniert.
Die Kulturraffinerie ist schon ein richtig dickes Ding. Früher war sie eine Fassabfüllhalle, hier wurde Öl verladen. Der Ziegelbau mit spitz zulaufenden Fenstern ist aus dieser Zeit erhalten. Nun geht er über in einen gewaltigen Kubus, dessen Dach im Sonnenlicht funkelt, als seien dort Kristalle eingesetzt. Ein Restaurant mit Rheinblick entsteht, samt Dachterrasse. Dort hat das Publikum einen ebenso faszinierenden Blick auf den Rhein wie Martin Witkowski aus seinem Büro. Er freut sich, dass er schon 1000 Abos und 30.000 Einzelkarten für die erste Saison der Kulturraffinerie verkauft hat.
Das motiviert total, weil wir eben merken, da sind ganz viele Menschen aus dem Ort, viele Menschen aber auch aus der Region, die sagen, wir haben da total Lust drauf, wir wollen das entdecken.
Damit die Kulturraffinerie ins Gespräch kommt, gab es vor der Baustelle schon einige Sommer lang Open-Air-Konzerte. Dieses Jahr waren unter anderem Nena und Jan Delay zu Gast. Martin Witkowski macht keinen Hehl daraus, dass er manche Veranstaltungen kommerziell kalkuliert und Geld verdienen will. Manchmal vermietet er die Säle auch an andere Veranstalter.
Die deutsche Hip-Hop-Meisterschaft kommt hierher. Wir sind der Austragungsort, wo 3000 Tänzerinnen und Tänzer 3 Tage lang um den Sieg, sag ich mal, battlen, wie man neudeutsch sagt. Und für Mai 27 sind wir gerade in Vorbereitung eines großen wissenschaftlichen Kongresses.
Doch 98% der Veranstaltungen geschehen in eigener Verantwortung. Das Programm ist durchaus populär. Viele bekannte Kabarettisten und Comedians geben sich die Klinke in die Hand. Thorsten Sträter feiert in Monheim die Vorpremiere seines Comeback-Programms. Am Eröffnungswochenende gibt Country-Legende Emmylou Harris hier das einzige Deutschland-Konzert ihrer Europa-Tournee. Aber auch die klassische Musik spielt eine bedeutende Rolle. Monheim ist ja seit einigen Jahren die Exilheimat des Kiew Symphony Orchestra. Bei einem der Konzerte kommt als Solist Clint Eastwoods Sohn Kyle aus den USA.
Kyle ist Komponist zum einen, aber auch eben Jazzmusiker und spielt dann mit unserem Kiew Symphony Orchestra die Filmkompositionen, die bei den Filmen seines Vaters eine wesentliche Rolle gespielt haben.
Auch wenn das Orchester wieder in seine ukrainische Heimat zurückkehrt, wird es Monheim weiter verbunden bleiben, quasi als Residenzorchester. Die Kritik in der Stadt ist weitgehend verstummt. Denn nun muss die Kulturraffinerie ein Erfolg werden. Die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht.
Eine Stadt, die groß denkt. Stefan Keim über die Kulturraffinerie K714. Die wird im September in Monheim am Rhein eröffnet. Morgen dann blicken wir in unserer Sommerserie nach Venedig. Dort gibt es seit diesem Frühjahr eine Fondation Dries van Noten und die stellen wir dann vor.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Dirk Müller.
11% weniger Geld soll die US-Kultureinrichtung Smithsonian Institution bekommen. Das plant die Regierung unter Präsident Trump in ihrem Haushaltsentwurf. Der sieht im kommenden Jahr 960 Millionen Dollar vor. Bisher waren es 1,1 Milliarden. Trump hatte dem Smithsonian in den vergangenen Jahren immer wieder anti-amerikanische Darstellungen der Geschichte vorgeworfen und Änderungen an Ausstellungen gefordert. Das Smithsonian ist nach eigenen Angaben der weltweit größte Bildungskomplex. Dazu gehören 21 Museen, 14 Bildungs- und Forschungszentren und der Nationalzoo. Eine der international wichtigsten und größten Galerien, Gagosian, schließt ihre Standorte in der Basler Altstadt und in der Burlington Arcade in London. Beide waren eigentlich als temporäre Pop-up-Flächen zu günstigen Mietpreisen gestartet und später dauerhaft genutzt worden. Die Galerie begründet die Entscheidung laut Art Newspaper mit neuen Immobilienplänen. Demnach wird in Basel nach alternativen Räumen gesucht, in London übernimmt ein langfristiger Gewerbemieter die Fläche. Gagosian hat fast 20 Galerieräume in den wichtigsten Kulturmetropolen der Welt, darunter New York, Paris, Rom, Athen, Genf und Hongkong. In London bleibt die Galerie mit ihren beiden Standorten in Mayfair vertreten. Die Schließungen fügen sich in einen aktuellen Trend der Konsolidierung im internationalen Galeriemarkt. Weil Zölle und Inflation höher geworden sind und sich das Kaufverhalten verändert hat, trennen sich große Galerien derzeit von teuren Nebenstandorten. Auch Pace verkleinert seine Präsenz in London. David Zwirner gibt einen Standort in Manhattan auf. Der Paul-Celan-Preis für herausragende Literaturübersetzungen ins Deutsche, vergeben vom Deutschen Literaturfonds, geht an Stefan Moster. Laut Jury hat er mit der Übertragung finnischer Prosa, Lyrik, Kinderliteratur und Dramen die deutschsprachige Literatur bereichert. So soll Moster die Welt der Bauern und Seefahrer Finnlands bekannt gemacht haben, indem er das Werk des finnischen Schriftstellers Walter Kilpi übersetzt hat. Der mit 25.000 Euro dotierte Preis wird am 26. November im Literarischen Kolloquium in Berlin überreicht. Der Theaterkritiker und Autor Jürgen Berger ist tot. Das berichten Nachtkritik und die Süddeutsche Zeitung. Er wurde 71 Jahre alt. Berger verfasste Rezensionen unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, die Taz oder Theater heute. Außerdem saß er in mehreren Jurys für Theaterpreise, etwa bei den Mülheimer Theatertagen oder beim Berliner Theatertreffen. Berger kuratierte auch Festivals. Darüber hinaus schrieb er selbst Stücke. Sein erstes Elsa wurde unter anderem am Staatstheater Stuttgart und am Maxim Gorki Theater Berlin gespielt. Es folgten Ivuala, Tomorrow Maybe, Überleben in Diktaturen und Happy Hunting Ground. Seine Stücke sind laut Süddeutscher Zeitung theatrale Dokufiktionen zu politisch und gesellschaftlich relevanten Themen, für die er intensiv recherchierte.
Und jetzt schauen wir nach Salzburg. Dort in der Felsenreitschule haben sich der Regisseur Romeo Castellucci gemeinsam mit dem Dirigenten Maxime Pascal an ein gewichtiges Werk gewagt. Die Oper Saint-François d'Assise, ein Schlüsselwerk des 20. Jahrhunderts von Olivier Messiaen. Passend zum 800. Todesjahr des Franz von Assisi begeben sie sich also auf die Spuren des großen Heiligen. Und den beschreibt Romeo Castellucci so. Ja, da haben wir natürlich nicht Romeo Castellucci gehört, sondern einen Ausschnitt aus der Oper, die heute Abend Premiere feierte. Und für uns dabei ist die Musikkritikerin Franziska Stürz gewesen. Franziska, seit 17 Uhr lief die Premiere in der Felsenreitschule. Erzählt werden ja, wir haben jetzt zumindest musikalisch schon mal einen Eindruck bekommen, die Station des Lebens von Franziskus. Eigentlich in dem O-Ton, den Castellucci, den wir gerade einspielen wollten, da sagt er, dass Franziskus eine Person von außerordentlicher Radikalität war. Was für Bilder findet denn Castellucci für die religiöse, die künstlerische und die philosophische Entwicklung dieses Mannes?
Ja, er findet starke Bilder. Vor allen Dingen beginnt das Werk erstmal stumm mit einer Pantomime. Da wird nämlich gezeigt, wie der Franziskus seine Eltern, die reichen Kaufleute, verlässt. Das ist ein älteres Ehepaar, durchaus von heute. Und der Sohn entsagt dieser Familie und verlässt sie. Und dazu zieht er sich dann auch nackt auf der Bühne aus. Da haben wir also eine starke Körperlichkeit. Das ist auch typisch für Castellucci. Und dann wirkt das Ganze eben, weil es ja in der Salzburger Felsenreitschule spielt, die auch sonst gar nicht weiter irgendwie verkleidet ist, durch bühnenbildnerische Elemente eben auch sehr, sehr stark im Fokus auf einzelne Elemente, sehr kunstvolle Elemente, die zu diesen ganzen 8 Bildern dann immer wieder erscheinen. Also das steigert sich dann im Verlauf des sehr langen Abends.
Eine metaphysische, eine spirituelle und musikalische Entdeckungsreise wurde angekündigt, also mehr als nur eine Oper. Was für eine Reise hast du denn da heute Abend gemacht? Und was konntest du entdecken?
Ganz klar eben erstmal diese Geschichte dieses Heiligen, wie er denn zum Heiligen wird. Das ist ja also erstmal eine sehr menschliche Geschichte. Ganz, ganz stark eben auch diese Verbindung zu den Brüdern, also eine eingeschworene Gemeinschaft, die man da auch sieht. Dann aber wieder Erscheinungen wie Engel und dann eben diese Tiere, mit denen der heilige Franziskus, das wissen ja viele, auch angeblich ja gesprochen haben soll, wie das zustande kam. Das ist irgendwie mystisch. Und da kommt dann die Musik von Messiaen ins Spiel. Für diese mystischen Elemente hat er eben seine ganz eigene Tonsprache entwickelt und braucht dafür auch ein Riesenorchester, eben die Wiener Philharmoniker und dann noch ein Riesenschlagwerk, die rechts und links in eigenen Emporen sitzen. Und das gibt eigentlich ein Sounddesign den ganzen Abend, das einen, wie jetzt in dem Tonbeispiel gehört, auch so in einen sehr langsamen Sog zieht. Deswegen braucht es halt auch irgendwie diese Zeit. Also es hat was Meditatives, was Spirituelles.
Es hat auch so ein bisschen was von der Klangfläche. Also ich kann mir gut vorstellen, wie man da so reingesogen wird. Wir hören jetzt mal doch den Romeo Castellucci noch, wie er den heiligen Franziskus beschreibt.
Il personaggio di San Francesco, che nel momento in cui lo conosciamo è Francesco, non è ancora santo.
Der heilige Franziskus, den wir in der Oper kennenlernen, als er nur Franziskus ist und noch kein Heiliger, sondern auf dem Weg seiner persönlichen Entwicklung und Suche, ist eine Persönlichkeit von äußerster Radikalität. Er bricht mit vorgegebenen Mustern. Er eröffnet eine neue Weise, die Welt zu sehen, die Welt, die Religion und die Gesellschaft, vor allem aber den Körper zu verstehen.
Francesco nel Medioevo scopre il corpo.
So, jetzt nochmal, das war Romeo Castellucci. Wie wird denn diese Wandlung musikalisch dann übertragen? Maxime Pascal dirigiert den Abend. Du hast gerade gesagt, man braucht da wirklich ein riesiges Orchester. Wie war das musikalisch heute Abend gelöst?
Ja, eben, also es sind eben diese einzelnen Bilder, die unterschiedlichen Charakter haben. Also manche sind sehr getragen und da kommen eben ganz, ganz starke schwebende und sich reibende, auch eben stark sich reibende, kämpfende Klänge, die durchaus auch an die Erträglichkeits- und Schmerzgrenze gehen für die Zuhörenden. Und dann löst sich's wieder auf und bekommt eben was Himmlisches, was Überirdisches, was mit den Stimmen verschmelzt. Und eben diese Onde Martineau, das ist auch so ein elektronisches Instrument, das man hier gerne verwendet hat zum Beispiel, die schaffen dann einen eigenen Klang und dann eben eine ab und zu knallende Wucht auch mit diesem Chor, Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor, grandios am Schluss, die schreien richtig dann, wenn der Franziskus ja dann stirbt am Schluss und ja, sie sind auch die Stimme Gottes. Also das ist faszinierend und großartig musikalisch dargeboten an diesem Abend. Einzelne Sänger natürlich eben die Körperlichkeit, wirklich ein Thema, weil jetzt gerade der Hauptdarsteller, der wirklich so körperlich auch so stark präsent ist. Das ist eben einfach Philip Sly, ein junger kanadischer Bassbariton, der hier ein sensationelles Debüt hinlegt, aber auch durch die unglaubliche Entäußerung körperlich, was der Castellucci da von ihm verlangt. Am Schluss, der muss sich da selber begraben quasi und mit Erde schmeißen und sich kreuzigen lassen. Und also wirklich irre.
Also kann man sagen, radikale Musik trifft auf radikale Regiehandschrift. Ich brauche irgendwie nochmal ein Bild, ja, um mir das vorzustellen. Also, was der Castellucci, ja, arbeitet ja gerne mit so radikalen Bildern, mit gemahlenen Rinderknochen oder so etwas. Was gab es da heute zu sehen?
Ja, es ist sehr poetisch auch. Also wir haben zum Beispiel im zweiten Bild eine ganze Stadt, die Kopf steht. Und der Engel steigt dann durch diese Stadt hinein, hat eine goldene Hand, mit der macht einfach diese Sängerin, die Sopranistin Lauren Oliva, wunderschön gesungen, macht sie so Handbewegungen und dazu donnert das Orchester und die ganze Bruderschaft liegt flach. Das sind einfach richtig stark inszenierte und auch choreografierte Bewegungen. Dann kommen aber eben zur Vogelpredigt, fallen einfach lauter tote, zuckende Kleinvögel aus dem Schnürboden.
Die zucken am Schluss noch?
Ja, die zucken und das sind in Dresden von der Uni hergestellte Bühnenbild speziell Vögelchen für diese Aufführung. Ja, so tolle Sachen. Es gibt einen Engelsflügel, der dann auch zuckt. Also es gibt die tollsten, man kann nicht sagen Requisiten, das sind Installationen. Und dann kommt am Schluss aber auch ein echter Pfau am Ende des Bildes und zuckt mit seinem Kopf und guckt ins Publikum und alle müssen schmunzeln oder lachen. Und am Schluss, ganz am Schluss, kommt eine Herde Schafe, weil ja die Schäflein ja dann ja auch wieder ein biblisches Thema sind. Also da, es wechselt zwischen großer Poesie, auch ein bisschen Humor, Schriftzügen, die projiziert werden bei Castellucci. Zum Beispiel eben auch eine Verehrung von Messiaen als dem größten Künstler. So ein Kommentar von Romeo Castellucci, einfach nochmal sehr persönlich zu diesem Werk. Das kommt da auch drin vor. Und ansonsten ganz, ja, Kreuzeselemente, Lichtinstallationen und eben diese Mischung, die ja ein Gesamtkunstwerk dann darstellt, das einem Rätsel aufgibt, aber einen auch packt und mit dieser Musik tatsächlich sehr, sehr gut wirkt.
Also ich muss gestehen, wir haben in die Live-Übertragung vom Bayerischen Rundfunk mal reingehört und hörten da, es gab Standing Ovations, also das Publikum war begeistert. Du jetzt auch?
Ja, ich bin schwer beeindruckt. Es hat zwischendrin mal ein bisschen wehgetan, aber da muss man durch.
Das ist die Dauer, oder?
Ja, genau. Die Länge auch. Genau. Aber ja, ein starker Abend.
Saint-François d'Assise von Olivier Messiaen, inszeniert von Romeo Castellucci, dirigiert von Maxime Pascal an der Felsenreitschule in Salzburg, für uns besprochen von Franziska Stürz. Und die nächsten Vorstellungen, die gibt es am 9., am 12. und am 15. August. Franziska Stürz, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Wie lässt sich der zunehmend polarisierte Diskurs über Ost und West wieder auf einen versöhnlicheren Weg bringen und damit der Austausch über Unterschiede und Gemeinsamkeiten wieder ermöglichen? Diese Frage stellte sich Petra Göllnitz, die Kuratorin und Journalistin, ist in Chemnitz geboren und lebt heute in Hamburg. Im Versuch einer Antwort hat sie mehr als 200 Fotografien aus der Zeit der deutsch-deutschen Teilung zusammengetragen. Bilder, die eins belegen, nämlich wie ähnlich sich die Menschen im Westen und Osten trotz Stacheldraht und Mauer waren und vielleicht sind. Zu sehen sind diese Fotos derzeit in einer Ausstellung auf dem Darß im Künstlerort Arnshoop. Und dort habe ich Petra Göllnitz vor der Sendung erreicht. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Frau Göllnitz, was gab den Anstoß, diese Ausstellung zu entwickeln?
Der Anstoß ist, dass wir zunehmend uns wieder entfremden. Dieses Gefühl habe ich und nicht nur ich, sondern viele andere auch. Dass wir uns möglicherweise momentan ferner sind als noch vor 20 Jahren. Und ich hielt es für die Zeit gekommen, dass wir anfangen, uns unsere gemeinsamen Geschichten zu erzählen. Wenn wir uns unser Leben erzählen, dann sehen wir und dann merken wir, wie ähnlich wir uns eigentlich sind. Und was für grundsätzliche Unterschiede es allerdings natürlich auch in unseren Biografien gab. Und wenn wir diese Bilder uns immer wieder anschauen, dann kommen wir uns näher und dann fangen wir an, uns zu verstehen. Dann fangen wir möglicherweise auch an, uns zuzuhören. Und dafür dürfte es höchste Zeit sein, wenn ich mir die politischen Ereignisse der letzten Zeit anschaue.
Sie haben 200 Fotografien ausgewählt, Bekannte und Unbekannte darunter. Wie sind Sie da vorgegangen? Wie haben Sie die gefunden?
Also ich habe sowohl in der DDR vor meiner Ausreise beim Magazin gearbeitet. Also das heißt, ich habe schon zu DDR-Zeiten mit DDR-Fotografen, mit den besten Fotografen gearbeitet und bin gleich nach der Wende erst zu Geo und dann später zum Stern gekommen. Und auch dort habe ich wiederum mit wirklich großartigen und tollen Fotografen gearbeitet und mit wunderbaren Bildern. Und da ich ein fotografisches Gedächtnis habe, wie viele meiner Kollegen, die im Bildbereich arbeiten, habe ich mir diese Bilder dann im Kopf wieder zusammengesucht. Und ich habe festgestellt, dass sowohl die Ostfotografen als auch die Westfotografen, selbst wenn sie sich vorher nie kannten, mitunter fast eine identische Fotosprache hatten, Themen hatten, den gleichen Humor, die gleiche Ernsthaftigkeit. Und wenn ich von Fotografen rede, meine ich natürlich auch immer Fotografinnen. Unsere Form des Feierns, unsere Form des Arbeitens, unser Sport, unser Leistungssport, unsere Mode, unsere Autos, unser Wohnen, unsere Kultur, unsere Art, Musik zu hören und welche Musik wir hörten, welche Filme wir sahen. Wir sind uns unglaublich ähnlich. Wir hatten nur andere Vorzeichen. Und wenn Sie diese Bilder nebeneinander sehen, ist das wirklich verblüffend. Und es hat auch eine große Leichtigkeit und einen wunderbaren Humor. Und ich glaube, dafür sind die, die in die Ausstellung gehen oder das Buch kaufen, sehr dankbar. Wenn wir Bilder aus der DDR in den letzten Jahren gesehen haben, haben wir immer Klischees gesehen. Wir hatten die FDJler, wir hatten die Pioniere, wir hatten die Aufmärsche, wir hatten die Losungen, wir hatten die verfallenen Häuser. Aber zwischen all diesen haben Menschen gelebt und die haben genauso gelebt und gefeiert wie die Menschen im Westen. Und dieses habe ich rausgestellt. Also ich habe ihr privates Leben mehr in den Vordergrund gehoben und nicht so sehr die politischen und die gesellschaftlichen Relevanzen, die habe ich natürlich auch drin. Es gibt dazwischen auch Zeitachsen, die hat es nur entweder im Osten oder im Westen gegeben. Zum Beispiel Mauerfall, die Vorbereitung des Mauerfalls, der 17. Juni, gleichzeitig aber auch die Studentenrevolten in den 80ern. Da waren wir alle weit davon entfernt im Osten. Aber es gibt auch die letzten 40 Bilder meiner Ausstellung. Da beschreibe ich dann, was alles dazu geführt hat, bis es zum Mauerfall kam.
Dann nehmen wir uns vielleicht mal ein, zwei Bilder raus, die es da zu sehen gibt in der Ausstellung, weil es geht ja darum, dass es da auch was Verbindendes gibt. Vielleicht können Sie ein, zwei Beispiele nennen, wo man das besonders gut erkennen kann.
Ein wunderschönes Beispiel wäre Ute Mahler, ein Mannequin, der sich auf einer geblümten Tapete schminkt. Und auf der Nachbarseite ist FC Gundlach, ein Model in Ägypten mit einem Badeanzug, wo das gleiche Muster der Tapete drin ist. Also solche Dinge habe ich auch gefunden. Das heißt, ich habe assoziative Gemeinsamkeiten, aber manchmal auch wirklich eins zu eins. Wie die Autos gewaschen werden, wie die Schuhe gekauft werden, wie getanzt wird, wie geflirtet wird, wie man arbeitet und wie man die Kinder großzieht.
War es Ihnen wichtig, nur danach zu schauen, was verbindend ist? Weil wenn wir heute auf die Zeit vor dem Mauerfall zurückschauen, dann sehen wir eine viel größere Emanzipation von Frauen, was zum Beispiel das Familienleben angeht. Es gibt eine ganz andere Versorgung mit Kinderkrippen und Betreuungsplätzen für Kinder, damit also auch eine größere Freiheit und Selbstständigkeit auch für Frauen in der DDR, trotz sicherlich mitunter Doppelbelastung. Während im Westen die Frauen oft abhängig waren von ihren Männern finanziell und sich überhaupt diese ganze Frauenbewegung erst entwickeln müsse. Also ich sehe da schon große Unterschiede. Die haben Sie jetzt bewusst weggelassen oder haben Sie die auf den Fotos nicht gefunden?
Nein, ich bin also weit davon entfernt, eine Gleichförmigkeit oder eine Gleichschaltung zu machen. Das wäre auch überhaupt nicht möglich, historisch auch nicht korrekt. Aber ich beschreibe das Leben der Frauen im Osten und im Westen und zwar ganz genau so, wie es war. Aber ich beschreibe es dann anhand von zwei Bildern, dass man sieht, sie waren sich mitunter nicht so unähnlich oder grundsätzlich verschieden. Es gibt zum Beispiel auch den thüringischen Ort Berka. Und dort hat Ludwig Schirmer, der damals noch Müllermeister war, verträumte Frauen in einem Freilichtkino auf der Wiese in den 50er Jahren fotografiert. Und nebenan hat mein Sternkollege, also auf der Seite daneben, mein Sternkollege Robert Lebeck, die Heimkehrer in Friedland fotografiert. Eine Gruppe von Männern mit völlig desillusionierten, leeren Gesichtern, in dem ganz viel Enttäuschung und Entbehrung steht. Oder ich vergleiche farbig. Der Osten erschien ja immer schwarz-weiß, der Westen in bunt. Ich habe das zum Teil gedreht. Ich habe sehr viele Bilder aus dem Osten in Farbe. Und daneben habe ich das Bild eines gleichaltrigen Farbfotografen aus Düsseldorf. Das sind zwei Tankstellen. Und das sind einfach ganz wunderbare Kombinationen.
Haben Sie diese Fotos auch mit Texten verbunden? Also wird da auch was erklärt für die Besucher?
Es gibt kurze Texte dazu. Also jedes Bild, so wie wir es recherchieren konnten, ist mit Texten versehen worden, die das Bild beschreiben, den Ort beschreiben, die Zeit und was wir dazu rausfinden konnten.
Die Ausstellung Ihr denkt, wir waren anders, Fotografien aus Ost und West von 1945 bis 1989 ist zu sehen im Kunstmuseum Ahrenshoop und danach noch in Leipzig, in München und in Zürich. Und ich sprach über diese Ausstellung mit Petra Göllnitz, die Journalistin, Kulturwissenschaftlerin und Kuratorin. Ganz herzlichen Dank, Frau Göllnitz.
Bitteschön.
Ja, und inzwischen hat Hans von Trotha die Feuilletons der gedruckten Zeitungen von Mittwoch, dem 5. August, gelesen. In seiner Kulturpresseschau, da blickt er auf ein Phänomen, das uns jedes Jahr wieder ereilt und dessen Folgen.
Im aktuellen Sommerloch zerfällt das Feuilleton in zwei Teile, beide tief im Mythos verwurzelt. Auf der einen Seite die Elemente selbst, auf der anderen der Mythos vom die Elemente durchpflügenden Odysseus im Film. Was die Elemente angeht, kommen die aktuellen Wasser- und Feuerstandsmeldungen beide aus Frankfurt. In der Frankfurter Rundschau widmen sich Michael Hesse, Lisa Behrens und Judith von Sternburg dem Element, das manchen Regionen gerade abhanden zu kommen droht. Überschrift: Alles im Fluss außer Wasser. Und weil es Feuilleton ist, ist der Fluss der Rhein. In Miniaturen zu Rheingold, Rheinbund, Rheinmärchen, Rheinkrise, Rheinmythos, Rheinüberquerung, Spoiler, da geht es um Josef Beuys, Rheinfall, wahlweise mit und ohne H, und Rheinreise bis zum nackten Rhein, ohne H, aber mit Fragezeichen, denn im Rhein zu schwimmen ist meistenteils verboten. Und das Gegenbeispiel ist zwar Hochfeuilleton vom Feinsten, aber nicht gerade einladend. Der Komponist Robert Schumann, lesen wir, sprang in suizidaler Absicht 1854 von der Oberkasseler Brücke in Düsseldorf, wurde aber gerettet. Die Dichterin Caroline von Günderode ging 1806 dieses Risiko nicht ein und erdolchte sich noch am Ufer in Winkel. Wenig erbaulich ist auch die andere Frankfurter Beschäftigung mit den Elementen. Ein Interview der Frankfurter Allgemeinen mit dem Feuerhistoriker Stephen Pine. Fazit: Wir leben im Pyrozän. Pine vergleicht die heftigen Feuer der Jetztzeit mit dem Weltenbrand in der nordischen Sage Ragnarök. Er sagt dazu lapidar: Ich habe leider den Eindruck, der Planet stimmt mir zu. Dabei war die Geschichte von Mensch und Feuer eigentlich die Geschichte einer Allianz. Es war unser bester Freund und wir haben es zum Feind gemacht. Kommen wir zur anderen Hälfte des Feuilletons, zum Mythos im Film. Das Schreiben, Reden, Schwadronieren um, über und gegen Christopher Nolans Odyssee hat quantitativ jetzt schon das Zeug zur Feuilleton-Debatte des Jahres. Matthias Heine mokiert sich jetzt in der Welt. Der woken Übersetzerin ist Nolans Odyssee zu woke. Er meint Emily Wilson, die das Original übersetzt hat. Allzu gut, meint Heine, passte sie mit ihrer Tätowiertapete auf den Armen und mit ihren roten Haaren, die laut feministisch schreien, ins Klischee einer Frau, die alles tun würde, um einen der größten Helden der westlichen Literatur und Mythologie zu verkleinern. Zitiert wird auch Wilsons Übersetzerkollege Daniel Mendelssohn. Während sich Wilson im London Review of Books zu Wort meldete, tat der dies im New York Review of Books, wobei er kritisiert, dass der Grieche von dem britischen Regisseur einfach in der bekannten Nolan-Filmmaschine verwurstet wurde. Dieser gequälte, von Schuld zerfressene Odysseus ist ein Verwandter des gequälten Amnestikers aus Memento, von Batman, von Oppenheimer. Nolan hat Homers Helden lediglich nach seinem eigenen Ebenbild neu erschaffen. Für die Welt analysiert das Matthias Heine so. Das tiefer liegende Problem könnte sein, dass es sich hier nicht nur um das Ebenbild von Nolan handelt, sondern dass Nolans genannte Helden lediglich Stellvertreter einer angeschlagenen westlichen Kollektivpsyche sind. In der Süddeutschen fasst Christiane Lutz die bisherige Debatte denn auch so zusammen. Wokeness-Kritiker schimpfen, Altphilologinnen vermissen Erotik und Actionfans feiern. Was sie besonders bewegt, ist die in diesem Fall als altphilologisch ausgewiesene Frage, wo bleibt der Sex? Darüber hinaus, meint Christiane Lutz, fraglich, ob die knutschenden Teenager im Münchner Matheiser Filmpalast sich bewusst sind, dass sie da gerade ein fast 3000 Jahre altes Menschheitsepos auf der riesigen Leinwand verpassen. Fraglich auch, ob die Altphilologin Emily Wilson recht hat, wenn sie die Dialoge im Film für grauenhaft befindet. Und die Frage, ob man die Odyssee von Christopher Nolan wirklich nur im IMAX-Kino genießen kann, ist zwar interessant, aber vor allem deshalb, weil es so wenige IMAX-Kinos in Deutschland gibt. So finden Sommerloch und Debatte zusammen, indem jedes Feuilleton munter seine Themen auf die vorgefundene Welt projiziert, sei es als Natur da draußen oder im Film. Und der Sommer ist noch nicht vorbei. Weder für die eine noch für die andere Seite. Und schon gar nicht für uns.
Die Kulturpresseschau von und mit Hans von Trotha. Und das war Fazit mit Susanne Burkhardt. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche Ihnen eine gute Nacht.